Hier sind WDR 5 und NDR Info. Aus der Thomaskirche in Hamm übertragen wir einen evangelischen Gottesdienst. Die Predigt hält Pfarrer Carsten Dietrich. Die kirchliche Leitung hat Landespfarrerin Petra Schulze. Sie führt auch in den Gottesdienst ein.
Einen guten Morgen hier aus der Thomaskirche im Westen von Hamm, aus der Kirchengemeinde Pelkum-Wiescherhöfen. Die moderne Thomaskirche ist erst etwas über 55 Jahre alt und doch schon denkmalgeschützt. Ganz besonders ist ihre riesige Bronzeplastik mit dem segnenden Christus. Diesen Segen, den habe ich bitter nötig, denke ich, als ich unter den segnenden Händen Christi stehe. Mit meinen Schreckensbildern von Krieg und Verwüstungen im Kopf, von Abgründen, die sich auftun. Menschliche, soziale, klimatische, politische. Heute ist Volkstrauertag, ein Gedenktag an alle, die Opfer von Kriegen geworden sind. Krieg kostet Opfer auf allen Seiten. Schuldige und Unschuldige, Tote und Verletzte und Verstümmelte und die, die zurückbleiben, ohne zu wissen, wie sie mit ihrer Trauer und Verlassenheit und viel zu oft ihrer Armut und Schutzlosigkeit fertig werden sollen. Sprecher Maximilian Reckefuß wird Texte lesen von dem preisgekrönten ukrainischen Schriftsteller Serhii Jadan aus seinem Buch Himmel über Charkiw. Außerdem hören Sie Martin Dobslav und Ursula Spork. Es singt der Chor der Thomaskirche. Chorleitung und musikalische Leitung hat Heike Klatt. Die Orgel spielt Heiko Held. Solo-Cello Carlos Ferrer. Cello Lisette Dietrich, Geige Mirjam Springer. Die Predigt hält Pfarrer Carsten Dietrich. Die Lieder aus dem evangelischen Gesangbuch Rheinland-Westfalen-Lippe sagen wir im Verlauf des Gottesdienstes an.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Herzlich begrüße ich Sie zum Gottesdienst heute aus der Thomaskirche in Hamm. Ernst und dünnhäutig sind viele Menschen geworden. Der Krieg in der Ukraine macht wütend und sprachlos. In diesem Gottesdienst wollen wir beten für eine Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit zu Hause sind. Wir singen aus dem evangelischen Gesangbuch die Nummer 152. Wir warten dein, o Gottes Sohn.
Thank you. Lasst uns beten. Gott, du Macht über mein Leben, heute komme ich zu dir und bitte dich um dein Erbarmen. Unsere Welt ist nicht so, dass wir sie getrost an die nächste Generation weitergeben könnten. Wir haben vieles falsch gemacht. Die Probleme wachsen uns über den Kopf. Bilder und Nachrichten von Katastrophen. Wo sollen wir anfangen? Wo finden wir Kraft, Orientierung und Hoffnung? Wir bitten dich, zeige uns Wege, die zum Leben führen. Erneuere in uns die Hoffnung auf eine Welt, in der Frieden und Gerechtigkeit zu Hause sind. So rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich.
So spricht Gott, der dich geschaffen hat. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten.
Ehre sei Gott in der Höhe.
Lasst uns beten. Gott der Hoffnung, es muss doch möglich sein, ein anderes Leben zu führen. Es muss doch eine Welt geben können, ohne Leid und Tod, ohne Gewalt und Krieg. Wir bitten dich, sei bei uns an diesem Morgen. Gib uns Orientierung über den Abgründen dieser Zeit. Höre unsere Klage. Durch Jesus Christus, der unser Bruder geworden ist. Zu den Ereignissen, die uns in den letzten Monaten erschüttert haben, gehört der grausame Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Täglich erreichen uns Bilder und Berichte vom Leid der Bevölkerung. Es gibt aber auch Literatur aus der Ukraine. Auf der Frankfurter Buchmesse wurde der ukrainische Schriftsteller Serhii Jadan erst vor wenigen Tagen mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Sein aktuelles Buch trägt den Titel »Himmel über Charkiw – Nachrichten vom Überleben im Krieg«.
11. Mai, 17.58 Uhr. In der Stadt ist es wärmer geworden. Dazu zwei Tage ohne Beschuss. Schon entsteht die Illusion eines normalen, friedlichen Lebens. An der Stadtgrenze bildet sich eine Autoschlange. Die Charkiwer kehren nach Hause zurück. Alle haben ihr Zuhause, ihre Stadt vermisst. Es ist allerdings klar, dass diese Illusion brüchig und ziemlich gefährlich ist. Es kann nach wie vor in jeder Ecke der Stadt einschlagen. Wir sind weiterhin bedroht. Der Krieg ist überhaupt nicht zu Ende. Man will zumindest für einen kurzen Augenblick diesen Tag festhalten. Ein scharfer, frischer Wind, der durch die ausgebrannten Innereien des Gebäudes der Gebietsverwaltung weht, der schläfrige, halbleere Bahnhof, der Schnellzug aus Ivano-Frankivsk voller Rückkehrer, die Tränen von Schmerz und Liebe, die leeren, staubigen Straßen, Klebebänder an den Ärmeln der Soldaten, metallischer Blick in ihren Augen. 1. Juni, 9.24 Uhr. Den ganzen Monat standen sie am Fluss. Den ganzen Monat blieb er reglos und nah. Man durfte kein Feuer machen. Die Raucher schwiegen. Auf dieser Seite Soldaten, auf jener Seite Soldaten. Schwarz der Fluss. Er fließt schwarz, der Fluss. Schwer war es, bei ihm auszuhalten. Wie tief er ist im August, wie zäh. Wie wird er sein, wenn er ins Asowsche Meer mündet? Man hörte, wie im Dunkeln die Herzen arbeiten. Keiner konnte sagen, was am Ende kommen würde. Von Norden trug die Strömung einen Toten heran, gemächlich wie alle Toten. Als hätte ihn altes Leid angespült, um sich jetzt in alle Richtungen auszubreiten. In seinen löchrigen Lungen stand Wasser, das süße Schwarzwasser des Steppenflusses. Geh fort, Mann, meide die Ufer. Nimm deinen Tod mit und deine Angst. Auch uns Lebenden schwinden die Kräfte. Was hat ein Toter an diesen Ufern verloren? Schaff deinen Tod weg, schaff ihn weg. Schaff ihn weit weg vom Fluss. Schaff ihn fort aus der dunklen Strömung. Schaff deine toten Fäuste weg. Die Strömung brach auf im warmen Erz. Der Mond spiegelte sich in den Augen des Fuchses. Die Arme gespreizt lag der Tote im Wasser des August, massig wie das Kreuz auf den Schultern eines Mannes. Und trieb mit dem Flusslauf Richtung Osten, trieb dahin auf dem endlosen Donnis. Die Männer am Ufer schauten ihm nach und weinten um diesen Toten, um noch einen Toten. Land der verschreckten Fische und Steppenvögel, Land der goldenen Ähren und Brandwiesen. Irgendwann schreibt einer die Geschichte dieser Ufer auf, die Geschichte der Nebenarme und Furten. Irgendwer fügt die Namen in die Geschichte ein. Die Namen der spitzen Akazien und grünen Nesseln. Das rechte Ufer, an dem sich das Echo bricht. Das linke Ufer, von dem keiner zurückwich.
Wir singen das Lied »Gott hat das erste Wort« im Gesangbuch, die Nummer 199. Wir hören die Lesung für den heutigen Sonntag. Sie steht bei Lukas im 18. Kapitel. Wir hören die Übersetzung aus der Bibel in gerechter Sprache.
Jesus gab ihnen einen Vergleich dafür, wie notwendig es ist, alle Zeit zu beten und nicht müde zu werden. Er sagte, in einer Stadt lebte ein Richter, der weder Gott fürchtete noch einen Menschen achtete. Auch eine Witwe lebte in der Stadt. Die kam immer wieder zu ihm und sagte, verschaffe mir Recht gegenüber meinem Gegner. Eine Zeit lang wollte der Richter nicht. Dann aber sagte er sich, wenn ich auch Gott nicht fürchte und keinen Menschen achte, werde ich doch dieser Witwe Recht verschaffen, weil sie mich belästigt. Sonst kommt sie noch am Ende und schlägt mich ins Gesicht. Da sagte Jesus mit großer Autorität: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Aber Gott sollte den Auserwählten, die Tag und Nacht zu Gott schreien, kein Recht schaffen und für sie keinen langen Atem haben? Ich sage euch, Gott wird ihnen Recht schaffen in kurzer Zeit. Und wird der Menschensohn nun bei seinem Kommen Glaubenstreue finden auf der Erde? Halleluja! Die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Halleluja!
Lasst uns unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen nun das Lied 149. Es ist gewisslich an der Zeit aus dem evangelischen Gesangbuch. Liebe Gemeinde, Ihr Name ist Nirmala Pakrin. Seit 8 Monaten lebt sie allein mit ihren Kindern in ihrem Dorf in Nepal. Ihr Mann, Uphandra, arbeitet als Gastarbeiter auf einer Baustelle in Katar. Oft klettert er in große Höhen, an schwankenden Aluminiumstangen beim Bau von Gerüsten. Manchmal hat er ihr am Telefon gesagt, dass er Angst hat. Eines Tages rufen die Kollegen an und sagen ihr, dass ihr Mann nicht mehr lebt. Gestorben in der Nacht an einem Herzinfarkt. Mit 24 Jahren. Für die Baufirma ist der Fall klar. Es war kein Arbeitsunfall. Die Witwe bekommt nichts. Keine Rente, keine Entschädigung. Nirmala Pakrin und ihr Mann hatten gehofft, mit dem Geld, das er in Katar verdienen würde, ein Stück Land und ein kleines Haus zu kaufen. Nun steht sie allein da, allein mit den Kindern. Ihre Träume sind gestorben. Was kann sie noch tun? Wo findet sie einen Richter, der ihr zu ihrem Recht verhilft? Von einer Witwe, die hartnäckig um ihr Recht kämpft, erzählt auch Jesus in seinem Gleichnis. Frauen wie diese Witwe müssen Jesus beeindruckt haben. Eine Frau, die nicht locker lässt, die redet und bittet und argumentiert. Sie kennt sich aus. Sie weiß um ihr Recht. Sie kommt immer wieder. Sie belästigt den Richter. Sie nervt. So geht es über Tage, Wochen, vielleicht Monate. Jesus kennt solche hartnäckigen Frauen auch aus eigenem Erleben. Persönlichkeiten, die ihm nachgegangen und entgegengetreten sind. So lange, bis sie schließlich das bekommen haben, was sie wollten. Überall in den Dörfern und Städten am See Genezareth hat es Frauen gegeben wie diese bittende Witwe. Vom Leben in eine Sackgasse geführt. Nach dem Tod des Mannes in Not geraten. Allein, oft mit noch kleinen Kindern, mit vielen Verpflichtungen und Herausforderungen. Die Tage angefüllt mit Arbeit. Und am Ende bleibt nichts. Eine Witwe war zu Jesu Zeiten nicht ohne Rechte. Eigentlich war die Versorgung durch die Tora, die hebräische Bibel, geregelt. Aber das Recht, das ein Mensch hat, musste eben auch durchgesetzt werden. Auch heute sind es oft Frauen, die darum kämpfen müssen, ihr Recht zu bekommen. Was bleibt einer übrig, wenn der geschiedene Ehemann einfach nicht zahlt? Es ist kein Zufall, dass es eine Frau ist, von der Jesus erzählt. Eine Witwe, die dem ungerechten Richter entgegentritt. Jesus vergleicht den ungerechten Richter und Gott. Wenn schon ein ungerechter Richter schließlich doch nachgibt, um wie viel mehr wird Gott die Bitten seiner Auserwählten hören? Heute haben wir einen dieser ernsten Feiertage im November, Volkstrauertag. An diesem Tag gedenken wir der Opfer von Krieg, Völkermord und Zerstörung. Und natürlich nimmt der Krieg in der Ukraine unsere Gedanken in Anspruch. Seit dem 24. Februar wachen wir auf in einer Welt, die sich sichtbar verändert hat. Die bittende Witwe aus dem Jesusgleichnis hat nichts mehr zu verlieren. Vielleicht ist sie deshalb so hartnäckig. Ich denke an Fernsehbilder der letzten Monate, die mich immer wieder einholen. An eine Frau aus einem ukrainischen Dorf, die den Besatzern den Tod ihres Sohnes entgegenschreit. An Abschiedsszenen von Frauen, die ihre Männer zurücklassen und Kindern, die ihren Vätern durch Busscheiben nachblicken. Ich denke an Bilder von russischen Frauen, die verzweifelt demonstrieren, weil sie ihre Söhne nicht an den Krieg verlieren wollen. Anlass zu schreien gibt es genug. Gott, schaffe mir Recht. Gott, lass mich nicht allein. Gott, hab einen langen Atem mit mir.
Thank you.
Ein berühmtes Foto des Jahres ist gar kein Bild aus dem Krieg. Es zeigt ein verlassenes Holzhaus in einem verlassenen Dorf in einer öden nordischen Landschaft. Eine Eisbärin schaut aus dem Fenster. Ein Eisbär steht auf der Veranda. Auf den ersten Blick absurd, vielleicht sogar komisch. Aber dann auf den zweiten Blick kommt der apokalyptische Schock. Die Tiere sind nur dort, weil ihr Lebensraum schwindet. Das Polareis schmilzt. Das Bild zeigt die Auswirkungen des Klimawandels in vollem Gange. Schreckensbilder, wohin wir uns wenden. Sie stehen für Katastrophen, die wir selbst ausgelöst haben und nun nicht mehr in den Griff bekommen. Sie machen eine Realität sichtbar, die erschreckend Zugriff auf uns genommen hat. Bilder von ausgetrockneten Flüssen, verdorrten Bäumen und Feldern, von Wüstenlandschaften, von Stürmen, Überschwemmungen und Waldbränden. Apokalyptisch. Und manchmal liegt der Gedanke nahe, ist das jetzt das Gericht? Sowas wie der biblische jüngste Tag? Der Blick in die Feuersbrunst des Waldbrandes erinnert an Bilder von Pieter Bruegel. Vor etwa 400 Jahren hat er die Hölle gemalt. Abgründe tun sich auf. Bilder von verdorrten und zerstörten Landschaften, die nicht mehr nach einer vorübergehenden Katastrophe aussehen, die vielmehr etwas Endgültiges haben. Der Planet wehrt sich, sagen manche. Er versucht, uns loszuwerden. Vielleicht ist es seine letzte Chance. Das ist auch so etwas wie eine Vorstellung von einem Gericht. Nur ist nicht Gott der Richter, der Planet selbst. Seine Gesetze, seine Endlichkeit führen zu Konsequenzen, die wir nun erleben. Nein, ich verbreite keine Endzeitstimmung. Aber ich sehe und höre, was gerade geschieht. Ich nehme die schrecklichen Bilder von der Hölle auf Erden wahr. Und ich höre, was Menschen, die diese Bilder sehen, darüber denken. Endzeitstimmung gibt es längst. Und die Gefahren sind real. Und deshalb müssen wir uns Gedanken machen, wie wir damit leben. In der Geschichte waren die Zeiten mit einer großen Endzeitstimmung nicht immer die schlechtesten. Auch Luther hat nicht immer, aber immer wieder geglaubt, dass das Ende nahe sei. Aber dies führt bei ihm nicht zu Verzweiflung oder Passivität. Im Gegenteil, es setzt Kräfte frei. So ist es oft gewesen in unserer Geschichte. Gerade die Erkenntnis, es ist jetzt wirklich ernst, hat zu Aufbrüchen und Veränderungen geführt. Endzeitstimmung. Für Christinnen und Christen ist sie eigentlich nichts Neues. Schon zur Zeit Jesu hat man geglaubt, dass das Ende der Welt, so wie wir sie kennen, nicht mehr lange auf sich warten lässt. Fast könnte man sagen, mit Endzeitstimmung haben wir 2000 Jahre Erfahrung. Ich glaube, wir tun gut daran, die letzte Entscheidung Gott anzuvertrauen. Dies ist ein Trost, mit dem ich leben kann. Was am Ende geschieht, soll ganz und gar in Gottes Händen liegen. Der ungerechte Richter gibt schließlich aus Bequemlichkeit dem Drängen der Witwe nach. Er will sie loswerden. Er will seine Ruhe wiederhaben. Oder Zeit für seine wichtigen Geschäfte. Gott ist anders. Er hat mit den Menschen, die ihn bitten, eine lange gemeinsame Zeit vor sich. Die schönste Entdeckung in diesem Jesusgleichnis ist für mich ein Satz am Ende. Jesus sagt, Gott wird die Bitten seiner Menschen hören. Er wird ihnen Recht schaffen und für sie einen langen Atem haben. Thank you. Anlässe zu schreien gibt es genug. Gott, schaffe mir Recht. Gott, lass mich nicht allein. Gott, hab einen langen Atem mit mir. Der ungerechte Richter hat Angst bekommen vor der kämpferischen Witwe. Nicht, dass sie am Ende noch kommt und mir ins Gesicht schlägt. Ein solcher Schlag vor Zeugen, ein Schlag vielleicht sogar im Gericht, wäre eine öffentliche Bloßstellung. Der Richter wäre vor aller Augen als schlechter, pflichtvergessener Richter gebrandmarkt. Wenn die Öffentlichkeit ins Spiel kommt, dann ist vieles möglich. Frauen im Iran kämpfen seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini öffentlich für Freiheit und Würde. Mit großem Respekt sehen wir den Mut derer, die im Iran für ihre Rechte demonstrieren und sich damit größter Gefahr aussetzen. Wenn der Menschensohn kommt, wird er dann Glauben finden? Mit dieser Frage endet die Geschichte von der bittenden Witwe, die Jesus erzählt. Der Menschensohn ist ein menschlicher Richter und es ist ein Name für Jesus, der gekreuzigt worden und auferstanden ist und der zur Rechten Gottes sitzt. Mit einem solchen Gericht kann ich getröstet entgegensehen. Dem Gericht dieses Richters kann ich entgegenhoffen. Es wird mich, er wird uns befreien. Sein Richten wird ein Aufrichten sein. Die bittende Witwe in dem kleinen Dorf in Galiläa braucht vor allem einen gerechten Richter, so wie viele andere bis heute. Wir als Teilnehmer einer Gesellschaft, die den Planeten verbraucht und von der Unterdrückung anderer profitiert, wir brauchen einmal einen gnädigen Richter. Und der Menschensohn am Ende der Zeiten braucht jetzt und sofort Menschen, die ihm vertrauen, die nicht vor ihm und den Schreckensbildern erstarren, sondern mit Hoffnung gerechte Dinge tun. Mitstreiterinnen und Mitstreiter mit einem langen Atem. Zur Gerechtigkeit sind es viele kleine Schritte. Gerechtigkeit für die vielen, die noch keinen gerechten Richter gefunden haben, der sich ihrer Sache annimmt. Gerechtigkeit. Einmal auch für die Witwe von Khupandra aus Nepal, der in Katar gestorben ist. Dass auch bei ihr etwas ankommt von den Milliarden Einnahmen der FIFA und Katars. Gerechtigkeit für Nirmala Pakrin und ihre Kinder. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen jetzt das Lied Nummer 302, Du meine Seele singe.
Zu.
Ein halbes Jahr lang bleibt sie tapfer. Ein halbes Jahr lang betrachtet sie den Tod wie ein Nashorn im Zoo. Dunkle Runzeln, schweres Atmen. Sie hat Angst, aber sie blickt hin. Sie verschließt nicht die Augen. Schlimm, ganz schlimm. Es kann nicht anders sein. Der Tod ist schlimm. Er macht Angst. Schlimm ist es, den Gestank des roten Mondes zu atmen. Schlimm ist es, zu sehen, wie Geschichte entsteht. Vor einem halben Jahr war alles ganz anders. Vor einem halben Jahr waren alle anders. Niemandem flößten die Sterne Angst ein, die in die Stauseen fielen. Niemanden schreckte der Qualm auf, der aus den Bruchstellen im schwarzen Boden zog. Mitten auf der nächtlichen Straße, zwischen Lärm und Feuer, zwischen Tod und Liebe, gräbt sie ihr Gesicht in seine Schulter, drischt mit verzweifelten Fäusten auf ihn ein, weint und schreit im Dunkeln. »Ich will das alles nicht sehen«, sagt sie. »Ich kann das nicht alles mit mir herumschleppen. Was soll ich mit dem ganzen Tod? Was soll ich damit anfangen?« Was soll man mit dem Tod anfangen? Ihn auf dem Rücken tragen, wie ein Zigeunerkind, das von niemandem geliebt wird und niemanden liebt? Die Liebe ist so knapp. Die Liebe ist so schutzlos. Weine und zerteile das Dunkel mit deinen warmen Händen. Weine und weiche ihm keinen Schritt von der Seite. Die Welt wird nie mehr so sein wie früher. Wir werden nicht zulassen, dass sie so sein wird wie früher.
Lasst uns beten. Gott, du gnädiger Richter über unser Leben, lass die Hoffnung größer sein als die Angst, dass wir nicht vor den Schreckensbildern der Katastrophen erstarren.
Wir beten für die Menschen, die im Krieg in der Ukraine für ihre Freiheit und um ihr Überleben kämpfen. Heile die Wunden an Leib und Seele. Bringe die Getrennten wieder zusammen. Lass die Täter nicht entkommen und die Opfer nicht in Vergessenheit geraten.
Wir beten für unsere Erde, unsere kleine Insel des Lebens im Weltall. Wir wissen, was zu tun ist. Wir kennen unseren Anteil an den Katastrophen, die uns jetzt heimsuchen. Unseren Hunger nach Energie, unser Streben nach Wachstum. Gib uns die Entschlossenheit, endlich unser Leben zu ändern.
Wir beten für alle Menschen, die um ihre Würde und Freiheit kämpfen. Wir beten für die Frauen im Iran und alle, die mit ihnen auf die Straße gehen. Stärke alle, die sich wehren gegen religiöse und staatliche Bevormundung. Hilf denen, die verfolgt werden, nur weil sie so sind, wie sie sind.
Wir beten für die Angehörigen der verstorbenen Arbeiter in Katar. Wir beten für alle, die einen Menschen brauchen, der ihnen zu ihrem Recht verhilft. Wir beten für die, deren Gebete nicht erhört wurden und deren Hoffnungen sich nicht erfüllt haben. Gott, schaffe ihnen Recht. Gott, wir bitten dich, gib uns Vertrauen, zu beten und Gerechtes zu tun. Lass uns nicht müde werden und hab einen langen Atem mit uns.
Mit den Worten, die wir von Jesus gelernt haben, beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt. Aus dem evangelischen Gesangbuch die Nummer 153.
Thank you.
Liebe Gemeinde, wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Geht mit dem Segen des barmherzigen und gnädigen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
WDR 5 und NDR Info. Aus der Thomaskirche in Hamm übertrugen wir einen evangelischen Gottesdienst. Die Predigt hielt Pfarrer Carsten Dietrich. Den Text der Predigt können Sie auch im Internet nachlesen unter kirche-im-wdr.de. In einem Wort, kirche-im-wdr.de. In wenigen Minuten haben Sie Gelegenheit, mit Pfarrer Dietrich oder einem Vertreter der Gemeinde am Telefon zu sprechen. Die Nummer lautet 02381 417942. Ich wiederhole 02381 417942.